Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 2. Königebuch, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne. Aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so dass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sah ihn nicht mehr. Als wir am Samstag vor einer Woche in der Stadt waren, mit unserem Büchertisch, haben wir Traktate verteilt mit dem Thema Tod. Also es ging um die Frage: Ist mit dem Tode alles aus oder muss es nicht vielmehr heißen, Fortsetzung folgt? Und dann kam eine Dame vorbei, schaute sich kurz das Traktat an, sah das Thema und dann wich sie geradezu erschreckt zurück und sagte: Mit dem Tode will ich nichts zu tun haben. Nun, das ist im Grunde genommen die Reaktion des Menschen. Er möchte nicht gerne mit dem Gedanken an Sterben, an den Tod konfrontiert werden. Es ist ihm äußerst unangenehm, der Gedanke daran, einmal von dieser Erde und von all dem, was ihm hier lieb und wert ist, scheiden zu müssen, ist dem unerträglich. Und doch wird jeder Mensch einmal damit konfrontiert werden, ob er will oder nicht. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, so sagt die Bibel, ob er es wahrhaben will oder nicht. Und es ist gut, wenn wir uns in dieser Zeit, solange wir noch unterwegs sind, uns intensiv mit dem Gedanken an Sterben, an den Tod auseinandersetzen. Nicht umsonst sagt die Bibel, dass wir dann kluge Leute sind, wenn wir nachdenken über das Sterben. Wir haben in dieser Woche am Dienstagabend einen Vortrag gehört über Luthers Sermon über die Bereitung zum Sterben. Und in dieser Schrift wird deutlich, dass es sehr, sehr wichtig ist, den Gedanken an den Tod nicht zu verdrängen, sondern hier schon im Leben, mitten im Leben, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, um dann vorbereitet zu sein auf den Tag, an dem Gott uns abrufen wird von dem Schauplatz dieser Erde. Und ich denke, es ist eine große Gnade, dass wir uns damit beschäftigen dürfen, unter dem Vorzeichen, dass der Herr Jesus der Sieger ist über den Tod, dass er dem Tode die Macht genommen hat und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Wir dürfen uns mit diesem Thema auseinandersetzen als solche, die wissen, dass der Tod schon umgeben ist vom ewigen Leben, für solche, die an Christus glauben, die zu ihm gehören, die sich erlöst wissen durch sein Leiden und Sterben. Wenn ein Gotteskind stirbt, dann sprechen wir vom Heimgang. Das tun wir ganz bewusst. Das heißt doch, er oder sie ist jetzt zu Hause. Hier in dieser Welt haben wir nicht unser letztes Zuhause. Wir haben hier, so sagt die Schrift, keine bleibende Stätte, keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir sind unterwegs zum Ziel ewiger Herrlichkeit. Und so wurde auch Elia von seinem Herrn heimgeholt, wenn auch unter ganz besonderen Umständen. Wir haben es hier zu tun mit einem Vorbild oder mit einer Vorschattung auf die Entrückung. Wir haben von der Entrückung gehört in diesem Text aus dem 1. Thessalonicher Brief, der vorhin vorgelesen worden ist. Also solche, die die Wiederkunft Jesu noch erleben werden, in der Gemeinde Jesu werden entrückt werden, werden verwandelt werden, werden diesen schmerzhaften Prozess des Sterbens nicht erdulden müssen. Aber die meisten in der Gemeinde Jesu, die ganzen Jahrhunderte hindurch, mussten eben diesen Sterbensprozess durchleiden, aber es war dann doch lediglich eine Durchgangsstation zur ewigen Herrlichkeit. Es war ein Heimgang. Wir wollen einiges aus diesem Geschehen lernen, was ich uns gerade vorgelesen habe. Es gibt vieles, das man lernen kann. Wir wollen uns beschränken auf 4 Stücke. Zunächst einmal, Gott bestimmt unsere letzte Stunde und Gott bestimmt auch die Umstände, unter denen wir heimgehen. Wenn Gottes Stunde für uns gekommen ist, dann werden wir diese Erde verlassen müssen. Komm wieder, Menschenkind, so heißt es dann. Nicht früher und auch nicht später. So lesen wir in Vers 1, als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte. Also es geht um den Willen Gottes. Es geht nicht um den Willen des Menschen. Es geht um Gottes Willen. Psalm 31, Vers 16 sagt, meine Zeit steht in deinen Händen. Unsere Zeit steht in den Händen Gottes. Also nicht die Feinde Elias, weder Ahab noch Isebel, bestimmten den Zeitpunkt seines Abscheidens, sondern Gott allein. Und solange Gott noch einen Auftrag hatte für Elia, konnte niemand das Leben Elias antasten. Es wird von dem bekannten Prediger Whitfield erzählt, dass er einmal nur mit knapper Mühe einer Volksmenge, die ihn aufhängen wollte, entgangen ist. Später sagte er dazu, solange Gott einen Auftrag für uns hat, sind wir unsterblich. Und das ist so, hat er vollkommen recht gehabt. Und auch der Wunsch Elias, unter dem Wacholderstrauch sterben zu wollen, ging nicht in Erfüllung, weil er nicht dem Plan Gottes entsprach. Ich kannte eine alte Glaubensschwester, es ist nun schon viele, viele Jahre her, die sehr viel für uns gebetet hat und die schließlich über 90 Jahre alt wurde. Lange Zeit hat sie im Altenheim zugebracht und immer wollte sie heimgehen. Viele Jahre hindurch. Immer wieder hörte man das aus ihrem Mund, das war ihr Herzenswunsch, ich möchte gerne heimgehen. Aber sie wurde über 90 Jahre alt. Gott hatte es anders bestimmt für sie. Sie musste noch warten. Und so ist es auch mit uns. Wir bestimmen nicht den Tag unseres Heimgangs. Niemand bestimmt ihn, außer Gott allein. Und das gilt, so seltsam es klingen mag, auch für den Fall, dass sich ein Mensch das Leben nimmt. Auch das geschieht letztlich nur, weil Gott es zulässt, oder um es etwas bestimmter auszudrücken, weil Gott es nach seinem verborgenen Ratschluss so will, weil er den Menschen so dem Tode dann überlässt. Also, wann ein Mensch stirbt, bestimmt ausschließlich Gott selbst. So lesen wir: Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Psalm 139, Vers 16. Nun, das könnte so klingen, als würde Gott die Zahl der Jahre eines Menschen voraussehen und sie dann in sein Buch eintragen, bildlich gesprochen. Aber hier geht es um mehr. Es geht nicht nur darum, dass Gott voraussieht, wie lange ein Mensch lebt, sondern Gott bestimmt, wie lange ein Mensch lebt. Ich lese dazu eine Stelle aus dem Buch Hiob, Kapitel 14, Vers 5, da wird es sehr, sehr deutlich. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. Also, die Zahl seiner Tage sind bestimmt von Gott. Sie werden nicht nur vorausgesehen, sondern Gott hat es so geplant für jeden einzelnen Menschen. Und dazu noch ein Wort, ein bekanntes Wort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, Vers 27. Wer ist unter euch, der seines Lebenslänge eine Spanne zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Niemand. Niemand kann sein Leben verlängern. Keiner ist dazu in der Lage. Ganz egal, wie sehr er sich sorgt, wie sehr er sich auch darum bemühen mag, sein Leben ein wenig auf dieser Erde noch in die Länge zu ziehen, er vermag es nicht. Und da fragen wir uns natürlich, wo bleibt die Verantwortung des Menschen? Dann ist es doch eigentlich völlig egal, wie ich mit meinem Leben, mit meinem Leib umgehe. Ob ich ihn pflege oder ob ich ihn vernachlässige, ob ich zum Arzt gehe oder nicht, das spielt doch eigentlich gar keine Rolle. Gott hat doch den Tag meines Abscheidens von dieser Welt bestimmt, oder nicht? Spielt doch gar keine Rolle, ob ich mich leichtfertig irgendwelchen Gefahren aussetze oder ob ich eine gewisse Vorsicht walten lasse. Gott bestimmt doch sowieso. Nun, es ist nicht egal, ob wir unsere Verantwortung wahrnehmen oder nicht. Wir haben, nach dem, was die Heilige Schrift uns lehrt, unsere Verantwortung wahrzunehmen, das zu tun, was wir tun können, was vor Gott wohlgefällig ist, um unser Leben noch so weit es möglich ist, zu bewahren. Es handelt sich hier um einen scheinbaren Widerspruch zwischen dem souveränen Handeln, dem souveränen Willen Gottes und der menschlichen Verantwortung, um einen scheinbaren Widerspruch. Es handelt sich hier um eine Spannung, die wir nicht auflösen können, weder zur einen Seite, zur Seite des souveränen Willens Gottes, der alles bestimmt in dieser Welt, auch den Tag, an dem du zu gehen hast, noch zur anderen Seite können wir diese Spannung auflösen, eben zur Seite der Verantwortung des Menschen, sondern beides gehört zusammen. Und wenn ich sage, Spannung zwischen der Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen, dann sage ich nicht Spannung zwischen der Souveränität Gottes und dem sogenannten freien Willen des Menschen. Der Mensch hat keinen freien Willen mehr seit dem Sündenfall. Aber Spannung zwischen dem souveränen Willen Gottes und der Verantwortung des Menschen, die besteht. Und diese Spannung, die können wir nicht auflösen. Wobei die Verantwortung des Menschen auch umschlossen wird von dem souveränen Willen Gottes, von dem Heilsratschluss Gottes für uns. Die Verantwortung des Menschen ist da eingeschlossen auf eine geheimnisvolle Weise. Nun, dass Gott letztlich bestimmt, wann wir gehen müssen, ist ein großer Trost. Es bewahrt uns vor einer übermäßigen Sorge um unser Leben. Mancher rennt von Arzt zu Arzt, um sein Leben noch irgendwie zu retten. Wenn Gott dich so führt und leitet, ist das okay, aber nicht immer ist das wohl der Fall. Man kann es auch übertreiben. Eine übermäßige Sorge um unser Leben ist fehl am Platz. Es ist ein großer Trost, wenn man weiß, Gott bestimmt und nicht ich, auch nicht die Ärzte. Und es ist ein besonderer Trost in Anfechtungen. Pastor Modersohn spricht von vielen Menschen, die sich die Schuld gaben am Tode eines lieben Angehörigen. Meinen Sie nicht, dass mein Mann noch zu retten gewesen wäre, wenn ich eher zum Arzt geschickt hätte? Es waren Fragen. Ich war voller Not, voller Anfechtung. Vielleicht haben wir das selbst schon so erlebt. Und es ist auch ein Trost, wenn wir meinen, wir hätten den Betreffenden doch noch so nötig gebraucht. Das ist besonders dann sehr, sehr schlimm, wenn ein Mensch gehen muss und lässt einen Ehepartner zurück mit kleinen Kindern. Was sagen wir dazu? Oder auch in anderen Fällen stellen wir uns diese Frage. Warum musste der gehen? Den hätten wir doch noch so nötig brauchen können. Wir denken an den Heimgang unseres Bruders Uwe Martin Schmidt. Da werden sich viele gefragt haben, warum musste er schon so früh gehen? Ein Mann, der noch das Evangelium hochgehalten hat und für eine klare geistliche Linie gesorgt hat in dem Werk, in dem er stand. Warum musste er schon gehen? Und dann zu wissen, Gott bestimmt, nicht wir. Als aber der Herr Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, ich betone dieses wollte einmal, das ist doch ein gewaltiger Trost. Es geht nicht ohne innere Not, aber es ist doch ein Trost, den wir da finden dürfen. Es ist nicht auch ein Trost gewesen für die Prophetenschüler, die ihren geliebten Meister nun missen mussten, die mit ihm solch einen vertrauten Umgang pflegten oder gepflegt hatten, zu wissen, Gott weiß es besser, er bestimmt den Tag unseres Ablebens und niemand anderes. Das ist also das Erste, was wir hier aus diesem Abschnitt lernen dürfen. Eine sehr, sehr tröstliche Botschaft für jeden Einzelnen von uns. Als Nächstes lernen wir aus diesem Geschehen, dass wir doch noch einmal Rückschau halten sollten, wenn wir merken, dass sich unsere Tage dem Ende zuneigen. Das sollte man nicht erst mit 80 oder 85 tun. Elia und Elisa machen sich hier auf den Weg von Gilgal zu den einzelnen Stationen, wo Elia zuletzt im Alter seinen Dienst getan hat. Sie machen sich auf den Weg nach Bethel. Der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Dann ging's nach Jericho. Der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Dann ging's weiter zum Jordan. Der Herr hat mich zum Jordan gesandt. Elia macht hier praktisch eine Reise in die Vergangenheit. Er besucht die Prophetenschüler, unter denen er zuletzt gearbeitet, gewirkt hat, in Bethel, Jericho und auch am Jordan. Und wie mag es ihn immer wieder mit stiller Freude erfüllt haben, wenn er an die vielen Segnungen zurückdachte, die er dort zusammen mit all den gottesfürchtigen Leuten, mit denen, die gehörten zu den 7000, die nicht ihre Knie gebeugt hatten vor Baal, erlebt hatte. Wie mag es ihn mit großer stiller Freude erfüllt haben. Und überhaupt, wie mögen seine Gedanken zurückgegangen sein in frühere Zeiten, mag er gedacht haben an die vorlaufende Gnade Gottes in seinem Leben. Es gibt eine vorlaufende Gnade. Ich war Gnade Gottes beginnt für dich oder hat für dich nicht erst dann begonnen, als du zum Glauben an Christus kamst, sondern in vorlaufender Gnade hat Gott all die Umstände in deinem Leben so gelenkt, dass dann irgendwann der Punkt kam, da du dich in dem Lichte Gottes als verlorener Sünder erkannt hast und dann zum Glauben an Christus kamst, Vergebung deiner Sünden empfangen hast. Alles hat Gott in wunderbarer Weise so geführt und geleitet. Das nennt man vorlaufende Gnade. Das durfte Elia auch erleben. Auch eine vorlaufende Gnade im Blick auf den bestimmten Dienst, den er dann später tat. Und dann denken wir daran, und er mag daran gedacht haben, wie er eines Tages vor Ahab stand und ihm das Gericht Gottes im Namen Gottes ankündigte. Welch einer Vollmacht stand er vor dem König Ahab, ohne Furcht, ohne Angst, im Auftrag des lebendigen Gottes. Und wie wunderbar hatte Gott ihn am Bach Krit versorgt, mit allem, was er nötig hatte, mit allem, was er brauchte. Und dann später bei der Witwe zu Zapat. Und dann schließlich diese dramatische Auseinandersetzung mit den Baalspriestern auf dem Berg Karmel. Der herrliche Sieg Gottes. Er sah die Fußspuren Gottes in seinem Leben. Wunderbar. Auch wir dürfen gegen Ende unseres Lebens auf so manche Führungen und Segnungen Gottes zurückschauen, auf manche Gebetserhörung, manches Durchtragen, manche Nöte, die wir ohne unseren Herrn nicht gemeistert hätten. Das ist eine wunderbare Sache, wenn man dann zurückschauen darf und danken darf und Gott preisen darf, ihn anbeten darf. Und dann denken wir allerdings auch an manches Versagen. Elia mag auch daran gedacht haben. Er mag daran zurückgedacht haben, dass er geflohen war vor der gottlosen Königin Isebel. Das mag ihn noch im Nachhinein mit Scham erfüllt haben. So mag es uns auch gehen. Bestimmte Verfehlungen können uns im Alter noch einmal besonders klar vor der Seele stehen. Doch das Große ist, dass wir sie als durch das Blut Jesu überwunden anschauen dürfen. Genauso wie wir den Tod anschauen dürfen als überwunden, eingeschlossen in das ewige Leben Christi. Genauso dürfen wir auch unsere Sünde dann nochmal, vielleicht noch viel klarer als vorher sehen, aber vom Kreuz her, von der Erlösung her durch das Blut Jesu. Ich möchte euch noch einmal erinnern an den Evangelisten Ernst Krupka. Im Alter von 89 Jahren wurde er zum ersten Mal richtig krank. Er wurde sterbenskrank. Und er schreibt: Mein bisheriges Leben lag bloß und aufgedeckt vor meinen Augen. So, als hätte ich es bisher nur unter einer 20-kerzigen Birne gesehen. Nun aber unter der Überschrift Schuld. Unter einer 100-kerzigen Birne, Bild auf Bild, Handlung auf Handlung, stand in großer Klarheit vor mir. Da habe ich dann mit meinem Herrn geredet und mit großer Gewissenhaftigkeit alles bekannt und genannt, was ich nicht oder anders hätte machen sollen. Meine eigene Verkündigung kam mir zur Hilfe, innerlich stand ich stets unter dem Kreuz, nahm die Versöhnung, die Vergebung in Anspruch, im Glauben und im Hinweis auf das Wort Jesu, das ist das Neue Testament in meinem Blut, für euch vergossen zur Vergebung der Sünden. Und wurde mit einem solchen Frieden und einer solchen Freude beschenkt, dass ich ungemein gerne gestorben wäre. Da merken wir, wovon wir leben. Da merken wir leben nicht von dem, was wir hier und da getan haben. Wir neigen ja alle dazu, unser Vertrauen darauf zu setzen. Und wenn es noch so wenig gewesen ist, was wir getan haben, aber wir neigen alle dazu, unser Vertrauen darauf zu setzen. Von Natur aus sind wir alle Pharisäer. Menschen, die ihr Vertrauen auf ihre eigene Frömmigkeit setzen, auf das, was sie getan haben. Aber da lernen wir dann, unser Vertrauen einzig und allein zu setzen auf das, was Gott in Christus getan hat. Das ist doch das Entscheidende, was er getan hat. Was er vollbracht hat für uns, sein kostbares Blut, das er für uns am Kreuz vergossen hat, das ist doch das Entscheidende. Und selbst unsere Niederlagen mussten uns noch zum Besten dienen, wenn wir zurückschauen. Selbst unsere Niederlagen. Und Gott kann auch im Nachhinein noch einen Segen daraus machen, wenn wir ihm die Scherben, die wir verursacht haben, die Scherben in unserem Leben zu Füßen legen. dann macht Gott auch da noch etwas Gutes daraus. Ist das nicht herrlich? Was haben wir doch für eine Botschaft? Wir sind nicht ohne Hoffnung wie die anderen, so haben wir vorhin gehört, im Blick auf die Ewigkeit. Wir sind aber auch nicht ohne Hoffnung wie die anderen im Blick auf das, was wir in diesem Leben vermasselt haben, wo wir schuldig geworden sind, wo wir Dinge zerstört haben, kaputt gemacht haben. Und wir können es nicht mehr ändern. Wir können es nicht mehr rückgängig machen. Es ist geschehen, wo wir gesündigt haben, wo wir Dinge zerstört haben, durch unseren Eigenwillen, durch Mangel an Weisheit und Liebe und dergleichen. Das können wir nicht immer wieder gut machen, das geht nicht. Aber Gott kann es. Gott kann aus all diesen Scherben noch etwas Gutes machen. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht ein wunderbarer Trost? Und das Dritte, dass wir lernen dürfen aus diesem Geschehen, dass die Sache Gottes weitergeht, auch ohne uns, ihr Lieben. Auch ohne uns geht sie weiter. Wir halten uns ja manchmal für unentbehrlich. Wir meinen ja manchmal, ohne uns ging es nicht. Aber es geht auch ohne uns. Gott gebraucht uns eine Zeit lang hier auf dieser Erde als seine Werkzeuge, aber dann ist unsere Zeit abgelaufen. Dann ist unsere Zeit hier zu Ende. Unsere Arbeit ist getan. Aber das heißt nicht, dass das Reich Gottes damit nicht weitergeht auf dieser Erde. Elia durfte die Sache Gottes getrost in andere Hände übergeben. Ich lese einmal die Verse 8 bis 10. Da nahm Elia seinen Mantel, wickelte ihn zusammen, schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so dass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Da ging es um das Erstgeburtsrecht. Dem Erstgeborenen standen zwei Teile des Erbes zu. Deshalb die Bitte hier, dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Im Grunde genommen geht es hier um die Nachfolge Elias, um das Erbe Elias. Er sprach: Du hast Schweres erbeten, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Und wir wissen es, dass Elisa sah, wie Elia gen Himmel fuhr, von Gott hinweggenommen wurde. Und er empfing, worum er gebeten hat. Und er wurde Nachfolger Elias. Es ging also weiter. Und es geht auch in unserer Zeit weiter, wenn es Gott gefällt, den einen oder anderen abzuberufen in sein ewiges Reich. Spurgeon sagte einmal: Gott hat heute irgendwo, ich weiß nicht wo, in jener niedrigen Hütte eines Dorfes oder weit weg in den Hinterwäldern Amerikas oder in den elenden Wohnungen unserer Hintergassen oder in den Palästen einen Mann, der das Volk Gottes befreien und die Kämpfe des Herrn führen wird. Der Herr hat Diener, die er sich bereitet. Und wenn die Zeit gekommen ist, wenn die Stunde den Mann braucht, dann wird sich der Mann für die Stunde finden. Des Herrn Wille wird getan werden. Mögen Ungläubige und Zweifler denken, was sie wollen. Die Sache Gottes geht also weiter, obwohl mit Elia ein Mann hinweggenommen wird, der für Israel mehr wert war als die Streitkräfte Israels. Seine vollmächtigen Gebete waren für Israel von unschätzbarem Wert. Als er zum Himmel aufgenommen wurde, ruft Elisa: mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann. Mit Elia ging also ein Mann, der praktisch gar nicht zu ersetzen war. Und doch wurde er ersetzt durch Elisa. Gott sorgte dafür, dass es weiterging. Es heißt, dass die Königin Mary von England die Gebete des Reformators John Knox mehr fürchtete als das Heer Schottlands. Welch ein Verlust, wenn solch ein Mann geht. Und doch kann Gott sich zu jeder Zeit ein neues Werkzeug zurüsten. Er kann sich aus den Steinen Kinder erwecken. Auch das ist eine herrliche, tröstliche Botschaft für uns alle, die wir uns manchmal Sorgen machen. Wie soll es weitergehen, wenn? Ja, wie soll es weitergehen, wenn? Es geht weiter, so wie Gott es will, damit er sich darin verherrlicht und Menschen dadurch gesegnet werden. Das war das dritte und das vierte und letzte, die letzte Lektion heute Morgen für uns. Unser Ende entspricht unserem Leben. Unser Ende entspricht unserem Leben. Jemand schreibt, wie Elia ein geistlicher Streiter für die Ehre des Herrn ohnegleichen war, so wurde auch ein feuriger Streitwagen das Sinnbild seines Siegeszuges in den Himmel. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Das passte zu seinem ganzen Leben. Elia, der mit einem Feuereifer für die Ehre Gottes stritt, wird dementsprechend zum Himmel genommen. Das bedeutet sicherlich nicht, dass die Umstände unseres Sterbens immer genau der Art unseres Dienstes, unserer Arbeit für den Herrn entsprechen. Doch eines ist klar, ein Mensch, der im Glauben an Jesus seinen Weg gegangen ist, wird vom Herrn in sein ewiges Reich aufgenommen. Das Ende entspricht seinem Leben. Selig sind die, die in dem Herrn sterben. Das sind solche, die an Christus glauben. Das sind selige Leute. Es mag sein, dass manche in den letzten Stunden noch einmal besonders angefochten sind. Nicht bei allen ist es ein triumphierendes Sterben. Aber es ist ein seliges Sterben. Ein seliges Sterben. Und darin eben ein triumphierendes Sterben. Gott führt uns auch, was das Sterben angeht, ganz individuell. Ein Pastor Paul Humburg in Wuppertal starb ganz anders als sein Freund Alfred Christlieb im Oberbergischen. Aber sie starben beide selig. Ihr Lieben, ihr kennt das ja auch und habt das sicherlich schon gehört, dass jemand sagt, ja, er ist friedlich eingeschlafen. Das wird von Menschen gesagt, die in diesem Leben mit Gott, mit Jesus Christus nichts zu tun haben wollten. Aber er hatte so entspannte Züge auf dem Sterbebett. Er ist friedlich von uns gegangen. Aber friedlich zu sterben, heißt noch lange nicht selig zu sterben. Und man kann vielleicht von dem Todeskampf in der letzten Stunde gekennzeichnet sein und doch selig gestorben sein. Darauf kommt es an, dass wir selig sterben. Kannst du selig sterben? Wenn Gott dich heute rufen würde, kannst du selig sterben? Das ist doch die Frage. Wenn unser Trost im Leben der Herr Jesus und sein für uns vergossenes Blut am Kreuz ist, so ist er auch unser Trost im Sterben. Er ist unser Trost im Leben und im Sterben. Er selbst. Wie kann uns dieser Blick in die unsichtbare Welt, der uns hier gewährt wird, stärken in unserer Gewissheit, dass auch wir einmal beim Herrn sein werden, alle Zeit. Alle Zeit, 1. Thessalonicher 4, alle Zeit werden wir beim Herrn sein. Das ist doch unseres Herzens Sehnsucht, mit ihm alle Zeit Gemeinschaft zu haben. Ist das deine Sehnsucht? Du weißt vielleicht einiges über Gottes Wort, aber begehrst du ihn? Ist er deine Sehnsucht? Verlangt dein Herz nach ihm? Das ist doch das Entscheidende. Nach Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Jesus hat dem Tode die Macht genommen. Wir haben eine herrliche Zukunft vor uns, ihr Lieben. Wir brauchen nicht traurig zu sein wie die anderen. Wir dürfen traurig sein, aber wir brauchen nicht in der Trauer stecken zu bleiben. Das Sterben ist lediglich eine Durchgangsstation zum ewigen Leben. Die Frage ist, bist du bereit, wenn der Herr dich abruft? Ich las von einem Bruder, der im Alter von 43 Jahren erkrankte. Niemand rechnete mit seinem Ableben, aber die Situation wurde ernster und ernster. Und es sah ganz so aus, als hätte die Krankheit eine ganz unerwartete Wende zum Tode genommen. Und so war es dann schließlich auch. Als er es von seinem Freund erfuhr, dass die Lage sehr, sehr ernst sei, da antwortete er: Dann soll also jetzt gestorben sein. Dann soll also jetzt gestorben sein. Und dann erbat er sich noch einige Augenblicke des Alleinseins, der Stille. Und nach ungefähr 10 Minuten hörte man ihn rufen: Die Sache ist in Ordnung. Und er war bereit. Innerhalb kurzer Zeit war die Sache für ihn geklärt. Warum? Weil er immer schon bereit war. Im Grunde genommen war er immer schon bereit. Auch wenn diese Nachricht jetzt sehr plötzlich an ihn herantrat. Aber er war immer schon bereit. Sein Leben war in Ordnung mit Gott. Wenn du Jesus hast, den Gekreuzigten, den Auferstandenen, den Erhöhten und den wiederkommenden Herrn, dann bist du bereit. Bist du bereit? Amen.